Wir sind die Geschichte von Jesus Christus. Wir haben Ankündigungen angeschaut, von Geburten und eine Geburt, aber das ist nicht von Jesus, sondern vom Johannes der Täufer als Vorbote von Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu der Geburt Jesu Christi. Wir kommen zu Weihnachten. Und die Geschichte kennt ihr alle. Ist nur die Frage, wie. Die Frage, für was für Detail und was für Hintergrund. Und genau gleich im Weihnachtsweg, das Thema der Story behind ist, ist für mich heute doch ein bisschen gewisse Stories behind. Gewisse Hintergrundsachen, die ich merke, die ich mit euch teilen will, die wir mit euch teilen im Zusammenhang mit dem, was Weihnachten noch spezieller macht, als es eigentlich schon ist. Oder vielleicht endlich mal wieder speziell macht, weil man es irgendwo zu etwas gemacht hat, was ganz normal ist. Es ist etwas ganz, ganz Spezielles. Es ist wirklich eine ganz spezielle Situation. Die Geburt Jesu Christi. Und gleich, wenn wir von der Geschichte von der lesen, dass wir jetzt mit anschauen, ist es gleich nicht ganz so speziell eigentlich, denke ich mir. Aber ich werde die Geschichte kurz abreißen. Maria ist schwanger geworden, wir wissen wie. Ganz speziell schon nur das. Der Josef gefunden, mal ist gute Bibel dabei. Der Geist Gottes hat mir gesagt, ich soll bleiben. Nachher kommt so eine komische Vorgabe von weit oben, sagt, los, geht in eure Heimatstadt, wo ihr ursprünglich herkommt. Dort lasst ihr euch einschreiben, lasst schätzen, wo ihr fühlt, dass wir in meinem Reich sind. Das haben sie nicht gemacht, sie sind gegangen und unterwegs ist wirklich an sich ein Zeitpunkt, dass sie jemanden gebären soll. Es war der, keinen Platz gefunden. Hat ein Kind auf die Welt gebracht, die Krippe gewickelt und dann sind sie Engel gekommen und haben den Hirten etwas erzählt und weiss sie von weit weg herkommen und keine Ahnung warum. Und sie haben auch anbeten und schlussendlich waren sie auch in diesem Stall gewesen. Nein, sie waren in diesem Stall, es war kein Stall gewesen, übrigens, aber schon gleich. Sie waren da, haben angebetet und sind wieder weitergegangen. Und so ist Jesus auf die Welt gekommen. Okay? Das ist eigentlich die Geschichte. Jesus ist einfach geboren worden, an einem etwas speziellen Ort. Und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht dazu. Die werde ich mit euch teilen. Und die haben meistens eben irgendwo ein bisschen mit der Situation oder mit den Leuten zu tun, die es betroffen hat. Irgendeinmal, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat der Kaiser Augustus gefunden, ich will wissen, wie viele Leute in meinem Reich sind. Hat alle erzählen und gesagt, für das, dass es gut geht, sollen alle ihre Heimatstadt, damit die Geld, dass sie mit sich dort einschreiben können, dann können wir genau zählen, wie es aussieht. Das war übrigens etwas extrem Atypisches gewesen. In gewisser Hinsicht. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo natürlich die Herrscher wussten, wie viele Leute in ihrem Reich sind. Das ist so eine klassische machtpolitische Situation, zum entsprechenden Gewichtshalt auf dieser Erde. Wenn wir jetzt 800 Millionen Schweizer wären, hätten wir das nur mit 8 Millionen Schweizer. Oder? Darum ist es interessant zu wissen, wie viele Leute man hat. Oder? Aber in den allermeisten Fällen, ist man nicht in die Heimatstadt gegangen. Da haben wir sich erzählt, du sagst, so viele Leute sind da, so viele Leute sind da, fertig. Und da ist mir einfach etwas, mehrere Sachen drin aufgefallen. Warum sollte überhaupt der Josef auf die Idee kommen, in das Bethlehem zu ziehen? Es waren 150 Kilometer. 150 Kilometer in der damaligen Zeit waren eine rechte Reise. Und die arme Seele namens Maria, irgendwie unterwegs zu Fuß oder auf dem Esel, wie auch immer, das war sicher nicht angenehm gewesen, oder? Aber sie hat es einfach gemacht, das war eine Vorgabe gewesen, und dann ist er zurück auf Bethlehem und hat sich dort einschreiben lassen. Aber ich bin überzeugt, wenn der Befehl von diesem Kaiser nicht gekommen wäre, wäre der Josef garantiert nicht auf Bethlehem. Warum auch immer. Hat er keinen Grund gegeben. Und da ist mir dann einfach aufgegangen, wie der Herr in seiner Souveränität einfach das, was läuft, ausnutzt, um seinen Plan zu verwirklichen. Weil er hat durch den Prophet Micha etwa 500 Jahre vorher gesagt, der Mann wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Aber sie waren jetzt Nazareth. Also gibt es nur eine Variante, dass der schlussendlich in der Stadt Davids auf die Welt kommt. Ich muss irgendwie schauen, dass es eine Situation gibt, wo irgendeiner auf die Idee kommt, dass die Leute in ihre Heimatstadt müssen. Okay, der Kaiser Augustus wird das machen. Also schauen wir, dass es aufgeht. Dann suchen wir noch ein Ehepaar, das wirklich passt zu dem Ganzen. Und das waren Maria und Josef. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie das vom Herr her geht. Der Herr nimmt den Lauf der ganz normalen Menschen wie du und ich, schaut den an, was die Menschen entscheiden, und er fängt darauf an zusammensetzen. Das ist im Herr sein grosser Tetris. Und bei ihm passt es nachher. Und das ist so, wie er funktioniert. Die Formen der Tetris-Steine sind fix. Unsere Wege tun wir selber entscheiden. Und der Herr weiss, wie wir entscheiden. Und weil er das weiss, schiebt er so zusammen, dass es passt. Das nennt sich Gottes Souveränität. Er hat aber nichts damit zu tun, dass er uns irgendwie bestimmen wird. Macht er nicht. Der Mensch hat den freien Willen. Und hier war es so, der August hat den freien Willen gesagt, ich will das für Leute sein. Und damals war Gehorsam so ein Thema. Wenn er sagt, dann machen wir auch das. Dann sind sie alle gegangen, oder? Und dann hat er gewusst, okay, der Josef, der muss auf Bethlehem. Und dann seine Frau, Maria, das ist eine gottesfürchtige, coole Frau. Jetzt schauen, dass die durch den Heiligen Geist schwanger wird. Also geht es dann auf, dann kommt Jesus nämlich dort auf die Welt, wo ich gesagt habe, und zwar zu Bethlehem. Und so war es nachher gewesen. Und jetzt kommen wir auf das Bethlehem rein. Oder? In dem Bethlehem hat es offensichtlich keinen Platz gehabt, in dieser Herberge. Herberge, ja, hin oder her. Ist gar nicht sicher, ob es überhaupt Herbergen gibt zu der damaligen Zeit. Es ist einfach so. Bethlehem ist eine Stadt, wo interessant war vom Handelsweg her. Und dort hat sicher welche Unterkünfte gehabt, aber es hat einfach Unterkünfte gegeben. Nicht zwingend eine Herberge, sondern einfach Ort, Räume, wo man können schlafen bei anderen daheim, was auch immer. Und so war es dann, dass sie dort hergekommen sind, es hat keinen Platz mehr gehabt. Keine anständige Unterkunft mehr, kein Zimmer mehr frei. Ob es Herberge hin oder her spielt nicht so eine Rolle. Ist wichtig. Ist einfach so gewesen, dass es keinen Platz mehr zum Schlafen hatte. Für einen. Oder für sie. Und nachher ist es so gewesen, dass er doch schlussendlich in eine Krippe gelegt worden ist und irgendwo in einen Unterstand auf die Welt gekommen ist. Die meisten sind sich heute einig, dass es kein Stall war, sondern eine Höhle. Und es hat relativ viel gegeben als Ort, wo man entsprechend dort Unterkünfte gemacht hat für Tiere. Dort hat es tatsächlich eine Viecher drin als Höhlen, als Stall, sorry, den Weg rum. Oder das ist schon in einem Stall auf die Welt gekommen, aber nicht in dem Stil, in dem Sinne Stall, wie man sich das vorstellt, sondern es war ein bisschen anders gewesen. Und wenn ihr euch bitte die neueren Versionen von den Jesus-Filmen, die sich versuchen, irgendwo die Historie zu halten, anschaut, dann kommt Jesus in so einer Höhle auf die Welt. Dort ist eine Krippe drin, nachher. Krippe ja, Höhle ja, Stall nein. Einfach, immer nicht ein Holzstall. Etwas anderes, was ich vielleicht sagen möchte, was mich fasziniert, ist, dass der Josef gewusst hat, wo er her musste. Der Josef war ein Nachkomme von David. Aber es war 1000 Jahre her, seitdem der David nicht mehr rum war. Und der hat gewusst, wo er herkommt. Jetzt will ich von euch wissen, wer von euch weiss, welcher Vorfahren vor 1000 Jahren gelebt hat. Könnt ihr mir das sagen? Sorry, kein blasser Dunst, oder? Keine Ahnung. Ich weiss, mein Stammbaum da geht gerade zurück bis in den 1480, mindestens. Das ist relativ weit zurück schon. Die meisten kommen nicht so weit zurück von euch, bin ich überzeugt. Aber das sind gut 500 Jahre und noch nicht 1000. Für mich ist es sehr faszinierend. Die Juden wissen heute noch, wo sie herkommen. Und das ist für mich schon etwas ganz, ganz Spezielles, was für mich auch eine Einzigartigkeit von diesem Volk wirklich darlegt. Die wissen, wo sie herkommen. Und wenn wir unsere Urgroßväter noch kennen, haben wir Glück gehabt, oder? Das ist etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Und darum ist der Josef auf das Nazareth gegangen, auf das Bethlehem gegangen und ist nachher Vater geworden von dem Jesus in der Krippe, in der Höhle, wo als Stall gebraucht worden ist. Jetzt kommt der Jesus auf die Welt. Wo kommt er auf die Welt? Nicht im Palast. Gewisse Leute haben gedacht, kommen wir im Palast auf die Welt, zu denen kommen wir dann noch. Und viele andere haben sich überhaupt nicht vorgestellt oder irgendeine Hoffnung gehabt, wo er das, je nachdem, auf die Welt kommt, jetzt kommt der Retter von dieser Welt auf die Erde und wird geboren in einer Höhle, die als Stall umfunktioniert worden ist und wird dort in eine Krippe gelegt. Das ist nicht so, wie man sich die Ankunft von einem König vorstellt. Wenn man menschlich denkt, da ist Gott ganz, ganz anders. Der Herr hat einen Ort gewählt, der so niedrig war, dass jeder Zugang hatte. Und er geht nachher mit seinen Engeln nicht auf Bethlehem rein, sondern er geht irgendwo auf eine Wiese zu so diesen, ich sage jetzt bewusst, zu diesen dummen Hirten. Weil die Hirten waren jetzt einfach die niedrigsten Leute, die eine Anstellung hatten zur damaligen Zeit. Hier zu sein, war einfach absolut low-level. Noch etwas tiefer als Schafhirt war Sauhirt. That's about it. Und dann sind nur gerade Sklaven gekommen, aber Sklaven, nichts gegen Sklaven, das waren nicht Leute in der damaligen Zeit mit einem freien Willen. Klar, sie freien Willen, aber die wissen, was ich damit sagen will. Jesus ist zu denen gegangen, zu der tiefsten Gruppe von Menschen gegangen, die eigentlich frei können entscheiden. Und was haben die Hirten gemacht? Die haben gelost. Die haben gelost und sind gegangen. Und sind zu Jesus gegangen und haben dort das Kind abbetet. Und weil sie von der niedrigsten Kaste waren, sagen sie jetzt mal so in diesem Begriff, ist mir nicht ganz überraschend, dass in dem Vers 18 steht vom Lukas, dort heißt es interessant, oder? Und alle, vor die sie kam, wundert sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Hä? Die Hirten haben keine grosse Glaubwürdigkeit gehabt. Ganz klar nicht. Und die sind gekommen, die Leute sind nicht rausgekommen. Was erzählen die da? Und sind wir ehrlich, ist nicht manchmal schon ein bisschen so. Wenn der herkommt, ist es manchmal einfach schon so, dass wir nicht ganz daraus kommen. Und dazu möchte ich etwas Spezielles sagen. Was für ein Messenger, was für ein Bote stelle ich mir vor, wenn der Herr mir etwas sagen will? Welche Art von Bote erwarte ich, wenn ich das Gefühl habe, der Herr will mir etwas sagen? Glaubt mir es? In den allermeisten Fällen rechnet ihr nicht mit dem, was kommt. Ihr rechnet eher mit etwas, ja, der Pastor oder der Leiter oder irgendein Prophet oder was auch immer. Vielleicht kommt irgendein Kollege mit einer total neuen Message und du denkst, hä? Und vielleicht ist es genau die Botschaft, die der Herr bringen will. Und so war es hier. Boten, die das Volk Israel nicht erwartet haben, sind gekommen und haben gesagt, hey, uns ist der Heiland geboren. Unser Retter ist auf die Welt gekommen. Und für sie war es absolut sensationell gewesen. Im Vers 20 heißt es nachher über sie, und die Hirten kehrten wiederum preisen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die waren völlig aus dem Häuschen gewesen, die Hirten. Richtig begeistert von dieser Tatsache. Oder? Und die anderen haben gedacht, hä, was erzählt ihr da? Das war die eine Gruppe von Menschen, die zu ihnen gegangen ist, und die andere Gruppe von Menschen, die war eigentlich noch viel schräger. Wir kommen da schon noch drauf herum, das werde ich noch zeigen von dem her. Ganz interessant, es sind drei Weise aus dem Morgenland gekommen, Kaspar, Melchior, Balthasar. Nein, sag ich, excuse. Very sorry. Und ob einer schwarz ist, zwei weiß oder einer gelb, einer weiß, einer schwarz, keine Ahnung. He? Das ist alles einfach menschlich dazu gedichtet worden. Was war? Es waren Magier aus dem Meder- und Perserreich gekommen und haben x-tausend Kilometer unter den Füßen genommen, weil sie Sterne beobachtet haben. Und sie sehen, da ist ein spezieller Stern. Und zu diesem Stern wollen wir gehen. Das waren Okkultisten. religiöse Okkultisten. Das war es, wo der Stern gesehen haben und gekommen sind und auf Israel gekommen sind. Warum kommen die überhaupt auf Israel? Die kommen auf Israel, weil sie aus dem medisch-persischen Reich gekommen sind, religiöse Leute waren von einem ziemlich hohen Ansehen, wo sich eben primär mit Sternen befasst haben und mit den Schriften. Und irgendeine sind doch ein paar so Juden auch in diesem Bereich gewesen, oder? Ja, jetzt bin ich gerade lesen, wo Ezekiel, jetzt werden sie gerade entsprechend deportiert. Und zwar auf Babylon. Und genau aus dieser Gegend kommen die. Die Meder und Perser kommen von der, so König Darius, der nachher Nehemia zurückgeschickt hat, oder? Oder der Belshazzar, der Daniel gebraucht hat. Der Daniel war genau dort, wo die Männer herkommen. Und was war schon dort mit diesen Männern? Schriften der Juden, von den Israeliten, die sie mitgenommen haben. Unter anderem 4. Mose 24, 17 Mal. Und dort steht, ja, ich habe das falsche Buch angegeben, sehr gut, gehen wir uns suchen. Wenn man natürlich die falschen englischen Abkürzungen nimmt, dann passt es natürlich dann nicht. He? Dort steht, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern, die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und die haben die Schriften gehabt. Und ich dachte, Stern, wir schauen Sterne an, es hat etwas von einem Stern. Und es gibt einen Haufen andere alttestamentliche Verheißungen als Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob wird einst ein König, oder als Nachkommen von David, einst ein König auftreten. Einst ein König auftreten in Israel. Und die haben darauf geforscht und sind dann zum Schluss gekommen, wir müssen auf Israel. Wir müssen das Land Juda. Dort passiert irgendetwas und dort ist der Stern. Oder? Und sie sind nachher nach interessanten menschlichen Messen sie sind gegangen. Und wo sind sie her? Wo gehst du her, wenn du das Königskind suchst? Du gehst in den Palast. Oder? Naheliegend. Oder? Er muss menschlich sein. Oder? Der sagt, der Herr denkt definitiv anders. Das ist so wichtig. Ob bei seiner Geburt von seinem Sohn hat er komplett anders gedacht. Und nachher geht ihr dort her und erzählt das. Dem König Herodes, über den werde ich übernächstes Mal ganz viele interessante Sachen sagen, aber nicht heute. Kommt dann noch. Und Frage, los, wir haben den Stern aufgegeben, wo ist der neue König von der Juden? Matthäus 2, Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, sind die Leute verschrocken. Wichtig, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, ist nicht einfach ein Kind auf die Welt gekommen. Es ist ein ultimatives Naturereignis gewesen, beziehungsweise ein ultimatives Übernaturereignis sogar. Jesus ist auf die Welt gekommen und die es gehört haben, die er Macht gewesen sind, sind als erstes Mal verschrocken. Das ist das Erste, was passiert ist mit dem Herodes. Er ist verschrumpft. Ich dachte, was passiert jetzt? Es hat einen Haufen Gründe gehabt, dass es verknüpft ist, aber das können wir nächstes Mal genauer anschauen, weil er hat ja entsprechend noch Handlungen vollzogen, die wir irgendwann schon anschauen, ohne vor dem Weihnachtsweg. Weil die werden wir Weihnachtsweg auch anschauen. Und was ich jetzt aber faszinierend finde bei dem Herodes, ist, dass er genau gewusst hat, dass er muss fragen. Der Herodes ist hergegangen und geht nachher, oder? Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes. Er war ein vom Römischen Reich eingesetzter König. Wenn es aber darum geht, herauszufinden, was Sache ist, geht er die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Hohepriester fragen. Das finde ich schon noch spannend. Der Mann hat das jüdische Brauchtum extrem gut gekannt und hat gewusst, wenn ich etwas wissen im Zusammenhang mit dem König der Juden, dann frage ich die Hohepriester und Schriftgelehrten. Und die Auskunft können ganz schnell, ja, weißt du was, da steht in Micha 5,1, Bethlehem Ephrata. Dann muss das Bethlehem auf die Welt gekommen sein. Und er schickt die dorthin. Und was machen sie? Sie finden ihn. Tatsächlich finden sie ihn und opfern dem König, dem ewigen König, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist nicht erfunden, das steht. Und warum das jetzt drei sollten sein und die drei ja besonders schwierig gebracht, fragt mich nicht. Aber dass sie Gold und Weihrauch dabei hatten, ist nicht ganz überraschend, weil das steht in Jesaja 60 schon. Ganz spannend, Jesaja 60, Vers 60 steht folgendes. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian, Eva, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Sie werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Klar, sie sind aus Saba gekommen, sie haben Gold und Weihrauch gebracht. Und es gibt noch andere Bibelstellen, wo sagen, in der Psalm noch, sagt, es werden Könige kommen oder hohe Leute kommen und dem König huldigen. Auch das hat sich erfüllt, tatsächlich nachher. Und darum ist dann der Mensch hergegangen, von dem, jetzt muss ich schauen, dass es Könige sind, und muss schauen, dass sie solche Männer sind, am besten aus verschiedenen Nationen und noch ein andere Hautfarbe, damit das, was dort steht, wirklich erfüllt ist. Ist nicht nötig. Für mich ist es viel faszinierender zu sehen, dass der Herr der Tiefste, der Hirte und der Schrägste. Warum sage ich das? Das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich werde wenn ich kurzhand einfach ein, zwei alttestamentliche Bibelstellen lesen. Und zwar fangen wir an. 5. Mose 4, Vers 15 folgende. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete, aus dem Feuer und aus dem Berge Horeb. Dass ihr euch nicht versündigt, euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier oder einem Land, auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde, einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond, die Sterne, das ganze des Himmels und fallest ab und betest sie an und dientest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Es gibt x Bibelstellen, die sagen, tut mir nichts mit diesen Sternen. Machen wir nichts mit diesen Sternen. Und die das machen sollen, bringen die um. Rotten die aus dem Volk Israel aus. Alle Zeichendeuter und Wahrsager und Zauberer haben nichts verloren im Reich Gottes. Und denen zeigt er es. Und das fasziniert mich. Der Herr fährt mit denen an, die am weitesten weg sind vom normalen Durchschnitt. Damit alle drinnen Platz haben. Und das finde ich sensationell. Weil das zeigt die Grösse Gottes auf. Es haben alle drinnen Platz. Es können alle dazukommen, die wollen. Vom Niedrigsten bis zum Schrägsten. Das ist das, was mir am meisten aufgegangen ist in dieser Geschichte. Und mir hat ein paar ganz andere spannende, interessante Gedanken, die ich jetzt die ganze Zeit zum Hören habe.
Ja, ich habe noch ein paar Korrekturen. Weißt du, warum hat es nicht viele Säuhirten gehabt, weil sie gar kein Saufleisch dürfen?
Ich weiss es, ist schon klar. Aber darum war es noch nicht niedriger gewesen.
Weißt du, woher müsstest du, wenn es eine Volkszählung gibt?
Auf Eriswil.
Allen Kindern auf Eriswil schicken und ich könnte einfach zu Reden noch bleiben.
Das stimmt. Du hast zwei, du darfst da bleiben, genau. Das ist richtig. Tatsächlich.
Ich habe mir schon das Haus vorgestellt. Für mich allein. Relax. Gell? Zwei Wochen. Du hast sicher eine Woche, bis die Oasis geworden ist.
Weißt du, ich darf mein Auto mitnehmen. Vielleicht geht es nicht einmal eine Stunde.
Ach, das ist ein Berner Weg.
Ja, da wäre etwas, genau.
Genau. Ist noch so die Weihnachtsgeschichte, wenn man sie liest im Lukas, wird recht schwarz-weiss, ich sage es. Wir haben so unsere Weihnachtsbilder. Geh die Weihnachtsgeschichte nachlesen in der Bibel, die gehen alle weg. Der Josef hat nicht mal einen Esel gehabt, vielleicht schon, aber das steht nicht. Und der Stahl, der Ochs, der dort noch zum Fenster schaut und so, der kommt im Fall auch nicht vor. Und Kamel kommen auch nicht vor. Und es ruft auch niemand aus den Herbergen und sagt, wir haben keinen Platz mehr. Es kommt auch nicht vor. Die ganze Weihnachtsgeschichte bricht es runter. hat auch recht viele falsche Sachen drin. Ja, da, die, wir sind gerade in der Bären-Szene von letztes Jahr in Sinn gekommen. Die kommt nicht in der Bibel vor. Wenn der Lukas die Geschichte beschreibt, klingt sie ganz nüchtern. Man kommt gar nicht so in Weihnachtsstimmung. Darum ist gut, es ist ja auch noch nicht Weihnachtsstimmung. Und die Geschichte bringt einem nicht gerade her. Es ist wirklich eine Geburtsgeschichte. Der Lukas beschreibt sie sachlich, genau, knappe Fakten. Genau. Nur die Schafe sind wirklich die einzigen Tiere, die vorkommen. Weil es Schafhirten waren. Aber es steht auch nicht, dass einer eins auf dem Schoss gehabt hat und gestreichelt hat. Nix, nix. Das haben auch mehr Menschen gemacht mit dieser Weihnachtsgeschichte. Genau, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Kein Döck.
Genau. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Genau, so ein Regierungschef macht eine Anweisung. Und alle müssen hören. Ein bisschen müssen schmunzeln auf den Stockzähnen. Und der Kaiser Augustus war nicht irgendeiner gewesen. Er war recht ein Strateg gewesen. Er war ein geschickter Kaiser gewesen. Er hat sich zum Alleinherrscher gemacht. Hat politisch gedacht. Hat sein Volk wollen zählen. Hat wollen schauen, zahlen echt hier alle Steuern. Genau. Und der Josef hat gesagt, da mache ich ganz sicher nicht mit. Das geht nur um Macht und Geld. Augustus geht mir sowieso auf die Nerven. Und ich bekomme den verheißenen Messias. Der Herr wird sich schon einen anderen Plan überlegen, dass ich nicht mit meiner hochschwangeren Frau 150 Kilometer laufen muss. Ich verstecke mich ganz sicher mal zu Nazareth. Der Josef war kein Schweizer. Machen gar keine Parallelen in die heutige Zeit. Nicht.
Nicht, überhaupt nicht.
Genau. Nein, der Josef ist den Weg vom Gehorsam gelaufen. Was passiert in deinen Kindern? Er hat einfach gelost. Eieiei, der, der schon mal Kinder gezogen hat, weiss, wie anstrengend das es ist, bis Kinder hören können. Das hat mir etwa die erste Lektion gedacht. Genau. Und der Josef hat einfach gelost. Und ich merke immer wieder, ja, ich habe es selber gemerkt beim Vorbereiten, es macht etwas mit mir. Der Marc hat mir auch noch gesagt, den Weg vom Gehorsam muss man wählen, das ist der beste. Ich bin sicher, ich habe wieder überlegt. Wieder überlegt, bist du ganz sicher? Man muss selber denken. Man muss selber entscheiden können. Nichts befehlen. Was auch immer. Ja, wie merkt das lebt in uns drin. Einfach so beim Predigtvor ist es wirklich nur etwas nebendran. Aber ich habe gemerkt, es macht etwas mit unserer Kultur. Wir sind keine gehorsame Kultur. Wir sind eine rebellische Kultur. Wenn etwas anderes, ich auch. Es macht etwas mit dem, wenn da einfach einer befehlt. Und wenn es nur um Macht und Geld geht. Der Augustus, wie kommt es dem überhaupt in den Sinn? Hat er sich überhaupt etwas überlegt, dass sie noch hochschwangere Frauen hat? Hat er an mich gedacht? Mhm. Was machen so Sachen mit uns? Ja, ich habe nachher Jesus selber angeschaut. Jesus selber hat sich nie aufgelehnt gegen die Regierung. Er hat nicht alles gemacht, was sie gesagt haben, aber er hat sich nicht aufgelehnt. Und dort habe ich nachher wie einen Weg gefunden auch für mich. Ich muss mich nicht auflehnen, aber ich muss auch nicht alles machen. Aber sich dagegen zu stellen, habe ich nicht das Gefühl, dass es ein guter Weg ist. Genau. Der Josef geht mit der Maria auf das Bethlehem. Und dort habe ich einfach so gemerkt, sind so die Umstände, die einfach gewesen sind im Leben und die braucht einfach der Herr. Ich habe so gemerkt, wie wir können aufhören, einfach mit dem laufen, wo ist. Wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen, sondern wir können einfach laufen mit dem, wo ist. Und es kommt gut. Der Herr braucht uns dann schon in der richtigen Situation, in der richtigen Zeit. Wir können einfach mal mitgehen. Und ich bin wirklich beeindruckt, einfach wie Gott die Situationen nützt, die sind. Und so ist es auch in unserem Leben. Im 7. heisst es nachher, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ich denke, Maria und Josef haben sich ganz sicher anders vorgestellt. Ich weiss nicht, wie sie sich vorgestellt haben. Und Gott kommt so einfach auf die Welt, so ungeschützt und hilfsbedürftig. Nicht im Palast, sondern wirklich bei denen, die ihn brauchen. Und einfach so gemerkt, wie Jesus dort schon einfach den Menschen neu kommt, wie er unter die Haut will und ins Herz. Nicht irgendwo distanziert, sondern wirklich neu. Und dann die Hirten auf dem Feld. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, den Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die unser Herr kundgetan hat. Einfach, wow, auf dem Feld aus bei diesen Hirten hätte ich schon gern wollen sein. Das muss extrem sein. Die Engel, die hier kommen, die singen, wie der Himmel aufgeht, einfach bei diesen Hirten auf dem Feld aus. Wie der Marc schon gesagt hat, bei der ganz untersten Schicht geht der Himmel auf, Gloria in excelsis Deo. Ich denke, es muss unvorstellbar gewesen sein. Einfach so, ja, die Liebe zu sehen, die Freude zu sehen, die Hoffnung zu sehen, den Frieden zu sehen, aber auch die Kraft zu sehen. Sagt mir auch, warum sind die Engel nicht bei Jesus gekommen? Warum ist nicht über dem Stall der Himmel aufgegangen? Einfach merkt, wie der Herr anders ist. Er arbeitet nicht in unseren Bildern. Der Herr macht so viel anders, als wir Menschen denken. Und er probiert nicht den Augustus und den Herodes zu überzeugen, sondern geht zu den Hirten und zu den Magiern. Ich weiss auch nicht, was die Hirten für die waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht so viel von Gott gehalten haben. Ich dachte, ja, warum bin ich nur schaffiert worden? Wozu brauche ich überhaupt Gott? Und wo ist überhaupt Gott? Keine Ahnung, was die für innere Einstellungen hatten. Aber wo die Hirten das Licht gesehen haben, wo sie das gesehen und erlebt haben, ist etwas passiert mit ihnen. Wo die Engel wieder gegangen waren, steht es da in diesem Vers, und sie sind aufgestanden und haben gesagt: Komm, wir gehen schauen auf das Bethlehem. Und auch dort merke ich wieder, es gibt immer andere Erklärungen. Man sagt, das war eine optische Halluzination. Die haben wir jetzt gerade alle miteinander gehabt. Hey, nein, komm, wir bleiben da. Wir gehen aber sicher nicht schauen. Wir bleiben da, machen unseren Alltag weiter. Und ich merkte, wie manchmal habe ich schon etwas gesehen, etwas geschmeckt. Und nachher tue ich es einfach auf die Zeit und sage, nein, ich mache meinen Alltag weiter. Die Hirten sind gegangen, haben den Stall gesucht, haben den Jesus gesucht. Und dann einfach so, ja, wie fest erlaube ich Gott, einen Fuß in meine Tür zu meinem Leben hineinzuhaben. Wie fest erlaube ich ihm, einfach hineinzulaufen. Und wenn fest ziehe ich die Tür schnell wieder zu. Wenn ich etwas gespürt habe, ziehe ich die Tür wieder zu. Und ich merke, ja, die Hirten, ja, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als wenn man die Tür dem Jesus gegenüber auftünt. Wenn man den reinlässt. Einfach so, manchmal können wir Jesus spüren, aber wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück in unseren Alltag und in unser Gewohnten hinein. Und die Hirten sind her, haben ihn gesucht. Und ja, es hat mich einfach so berührt, einfach so dran zu bleiben, den Jesus Gott zu suchen, wenn ich wirklich im Alltag bin. Wenn ich etwas merke von dem O excelsis Deo, sage mal, das will ich. Aufzustehen und in den Stall zu gehen, den Weg unter die Füße zu nehmen und den Jesus wirklich in mein Leben hineinzulassen, der hier so zu den Menschen kommt. Immer noch, stellt euch vor, wir sind immer noch 400 Jahre neu gewesen. Der kündigt sich an und hier kommt er. Und es ist nicht so spektakulär wie unsere Weihnachtsgeschichte, sondern wenn du die Geschichte liest, es ist so einfach. Er kommt, die Volkszählung läuft auf Bethlehem, dann kommt er auf die Welt. Ob der Josef die Verheißungen kennt, hat sehr wahrscheinlich nicht. Der Zacharias hat sie vielleicht gewusst, weil der Priester war. Der Josef war ein Zimmermann. Ich glaube nicht, dass der die Verheißungen kennt. Er hat nicht vorher schon gedacht, oh, vielleicht müssen wir dann auf Bethlehem laufen, weil es steht ja im Jesaja. Das glaube ich nicht. Der hat einfach mitgemacht. Und hat sein Herz irgendwie am rechten Ohr gehabt. Er hat gehört bei dem Traum, und hat gemacht, was ihm gesagt wurde. Er hätte hören können. Und ich glaube nicht, dass er so viel selber hätte studieren können in dem Ganzen. Als er Zusammenhänge gecheckt hat, wirklich. Ich glaube, er hat einfach gehört. Und ist zu dem Josef geworden, den wir 2000 Jahre später noch erzählen. Das hat mich einfach ja, berührt. Und im 20 heisst es nachher, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Einfach, sie haben etwas im Herzen. An einem anderen Ort heisst es noch, Maria hat die Sachen einfach im Herzen behalten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Manchmal so, wo sind meine Gottesbegegnungen, die ich schon hatte, bewege ich die im Herz? Oder macht mir einfach manchmal den Alltag alles durcheinander? Und erinnere ich mich wieder zurück, hey, wo habe ich ein bisschen offenen Himmel gesehen? Wo habe ich etwas geschmückt, was der Herr will in meinem Leben?
Amen.